haben wir eine gute Gelegenheit zu erfahren, was doch die Wahrheit ist. Und dieser Text hier, den ich weiter lesen werde, bis zum Ende lesen werde, das ist der Text von Heidegger, wie gesagt, über das Kunstwerk, den Ursprung des Kunstwerks, soll sein Wendepunkt im Jahre 36, dann wurde wieder 39. Es war ein Wendepunkt für Heidegger, als er sich von der Existenzialphilosophie verabschiedet hat, also von der Philosophie vom Typ seiner Zeit, und angefangen hat, über die Wahrheit des Seins nachzudenken und zu entwickeln seine zweite Philosophie, die dann sein Denken beherrscht, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die Diskussion über die Wahrheit beginnt, niemand hat die gleiche Ausgabe, auf jeden Fall auf der Seite 49. Sie erinnern sich, dass Heidegger irgendwo in der Mitte der Abhandlung sagt, das Kunstwerk ist das ins Werk setzen der Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit offenbart sich und setzt sich ins Werk, im Kunstwerk. Und indem Heidegger sagt, tut er etwas Ungeheures, ja nicht wahr, für das Denken des 20. Jahrhunderts, weil dieses Denken die Kunst am meisten sehr subjektivistisch interpretiert hat. Das heißt, was objektiv war an der Kunst oder was als objektiv gilt an der Kunst, das ist sozusagen ein Ding. Letztendlich wie dieser Tisch hier und so weiter. Und das, was aus diesem Ding ein Kunstwerk macht, ist letztendlich eine Interpretation. Das 20. Jahrhundert ist die Zeit des Sieges der Rezeptionsästhetik im weitesten Sinne des Wortes. Das heißt, die zuschreibende Bedeutung oder zuschreibende Erlebnisse machen aus einem Ding ein Kunstwerk. Und dieser Weg, das Kunstwerk zu interpretieren, wird auch scheinbar bestätigt von der Erfahrungen mit der Kunst in diesem Jahrhundert, wo man ja nicht wahr sagt, wenn ich das und jenes als Kunstwerk empfinde, das heißt ästhetisch erlebe, das heißt mit einer gewissen künstlerischen Intention verbinde, dann ist das ein Kunstwerk. Ich mache aus einem Ding ein Kunstwerk, wie Duchamp das gemacht hat, indem ich diesem Ding, das an sich bloß ein Ding ist, eine Intention oder ein Erlebnis zuschreibe, als Subjekt der Rezeption dieses Dings. Das heißt, die Kunst, der Ursprung der Kunst, wird verlegt in das Subjektive, in das Subjekt. Das Subjekt ist derjenige, das entscheidet darüber, ob ein Ding bloß ein Ding ist oder ein Kunstwerk. Das ist die Lage der ganzen Kunstreflexion in diesem Jahrhundert, mit wenigen Ausnahmen. Und Heidegger bietet hier die krasseste Ausnahme unter allen diesen wenigen. Indem er sagt, das Kunstwerk ist das ins Werk setzen der Wahrheit, das heißt, das Kunstwerk ist an sich und unabhängig davon, welche Bedeutung wir als Rezipienten diesem Kunstwerk zuschreiben, das Kunstwerk ist an sich immer schon die Offenbarung der Wahrheit. Was heißt hier die Wahrheit? Auf jeden Fall nicht das, was man traditionell darunter versteht, sagt Heidegger, nämlich eine Konkordanz oder eine ein tautologisches Verhältnis zwischen Satz und Realität. Ja, nicht das, was Gegenstand zunächst einmal unter der Waffe versteht. Das heißt nicht die Richtigkeit eines Satzes. Es ist nicht so, dass ich nicht wahr, über den Tisch sage, der Tisch steht hier und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit des Satzes, den ich ausgesprochen habe. Sondern hat er gesagt, die Wahrheit ist die Unverborgenheit des Seins. Was heißt die Unverborgenheit des Seins? Das heißt, dass bevor ich überhaupt fähig bin, zu sagen, der Tisch ist hier, der Tisch ist nicht hier, und dann diesen Satz mit dem Tisch und seiner Position in diesem Sinne vergleichen, ist mir alles schon gegeben. Ist alles schon da, womit ich diese Operation überhaupt vollziehen kann. Das heißt, der Tisch ist da. Der Tisch ist etwas, was für mich unverborgen ist. Und zwar unverborgen in einem relativ einfachen Sinne dieses Wortes. Denn stellen wir uns vor, dass dieses ganze Licht erlischt, zum Beispiel durch die Ankunft der außerirdischen Being Independence Day, so dass es überhaupt kein Licht gibt und auch damit keine Möglichkeit festzustellen, ob der Tisch da ist oder nicht. Ja, wir können uns vorstellen, dass wir in einer absoluten Dunkelheit befinden. Und wenn wir auch in dieser Dunkelheit jetzt so etwas sagen wie, der Tisch ist hier, in diesem Zimmer, wir können nicht feststellen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Und zwar grundsätzlich, ja, auch wenn wir zum Beispiel durch dieses Zimmer gehen und uns gegen den Tisch stoßen, sodass wir sozusagen der Tastsinn, ja, nicht wahr, vermittelt, die Erkenntnis, dass es irgendwo da etwas steht, ja. Wir können nicht sagen, das ist der Tisch in dem Sinne, in dem wir sagen, das ist der Tisch, wenn wir den Tisch sehen. Ja, das heißt, eine gewisse Form erfassen und dann mit dem Satz vergleichen. Das heißt, in einem Elementaren, und was heißt elementar? Das heißt, wie Heidegger sagt, in einem oft übersehenen Sinne des Wortes, Wahrheit, Licht und so weiter, müssen wir fähig sein, die Dinge überhaupt zu erkennen. Nicht sozusagen im Sinne der traditionellen Wahrnehmung, was auch immer. Ja? Das wird zum Beispiel der Tisch wahrnehmen. Wenn wir den Tisch wahrnehmen, dann nehmen wir wahr etwas, von dem wir immer schon wissen, dass es ein Tisch ist. Und das bedeutet, dass diese Offenbarung, diese Unverborgenheit des Tisches, sie geschieht ja früher, als wir diesen Tisch überhaupt wahrnehmen. Die Tatsache, dass der Tisch da ist, ja, ist die Voraussetzung erstens dafür, dass wir überhaupt über diesen Tisch sprechen können und zweitens dafür, dass wir diesen Tisch auch wahrnehmen können. Das bedeutet, dass die Wahrheit zeigt sich zunächst einmal als etwas, was da ist, im Unterschied zu etwas, was nicht da ist. Und wenn ich die Wahrheit als Unverborgenheit in diesem Sinne als Alette sagt Heidegger, griechischer Ausdruck verwenden, wenn ich die Wahrheit als Unverborgenheit in diesem Sinne einfach als etwas, was da ist, das heißt begreife, nicht begreife, sondern wenn ich aus diesem Dasein der Wahrheit ausgehe, dann ist es schon ein Hinweis, warum das Kunstwerk eine Wahrheit sein könnte. Weil Kunstwerk zeigt uns etwas, als ob es da wäre. Ja? Oder zeigt uns etwas, was da ist. Ja? Und dieses, ich glaube, sein Beispiel sind diese Schuhe, dieses Paar Schuhe. Auf dem Bild von Van Gogh, zwei alte Schuhe. Es sind Gegenstände, von denen wir zunächst einmal sagen können, die sind da. Wir erkennen sie unmittelbar. indem wir dieses Kunstwerk anschauen. Jetzt können wir sagen, sie sind gemalt, das ist so gemalt oder anders gemalt, das sind nicht richtige Schuhe, das sind vielleicht abgebildete Schuhe oder intensivierte Schuhe, das sind nicht wie die Schuhe, die man tatsächlich tragen kann oder nicht tragen kann. Wichtig ist, dass alle diese Überlegungen etwas später kommen. Aber zunächst einmal sehen wir das Bild an und wir sehen diese Schuhe. Und wir sehen diese Schuhe nicht als gemalte Schuhe. Wir denken nicht zunächst einmal darüber nach, dass es gemalt ist und dass es ein Bild ist, sondern die Schuhe sind einfach da. Und erst im zweiten Gang, wenn wir festgestellt haben, das sind die Schuhe, sie sind da, können wir schon darüber reflektieren, in welchem Verhältnis wir zu diesen Schuhen stehen. Und können diese oder jene Sätze als wahr oder falsch einschätzen, zumindest sagen, zum Beispiel sagen, dass es die Schuhe sind, die wir nicht tragen können. Sie sind bloß abgebildet. Und diese Unverbundenheit in diesem Sinne, in dem Heidegger benutzt, bedeutet einfach eine ursprüngliche Anwesenheit von etwas, die uns dann die Möglichkeit gibt, überhaupt das wahrzunehmen und darüber nachzudenken, was das ist. Ja, das kommt erst später. Wenn ich jetzt sage, die Kunst ist etwas, was diese Anwesenheit, dieses einfaches Dasein herstellt, dann ist die Kunst anfänglich in einem sehr tiefen Sinne des Wortes. Ja? Die Kunst ist anfänglicher als die Wissenschaft zum Beispiel und überhaupt unser Urteilsvermögen. Das heißt, die Kunst zeigt uns etwas, bevor wir überhaupt nachdenken. Und denken wir dann darüber nach, dann denken wir über das, was uns immer schon gezeigt wurde. Das heißt, die Kunst kommt vor jeder Reflexion. Die Kunst kommt vor jedem Nachdenken. Die Kunst kommt auch vor jedem Nachdenken, was die Kunst ist. Die Kunst kommt vor jeder Zuschreibung einer Intention und vor jedem Erlebnis. Ja? Heidegger ist ja ironisch in Bezug auf das, was ein Erlebnis des Bildes sein könnte oder Einschätzung des Bildes oder überhaupt die Frage, was das sein soll, mit welchen Intentionen es gemacht wird. Das heißt, wenn ich diese Schuhe sehe, wenn ich das Bild sehe und auf dem Bild diese Schuhe, dann kann ich mir sicherlich fragen, mit welcher Intention hat der Künstler das gemacht, ob es ein gutes Bild ist oder ein schlechtes Bild, was für Gegenstände es sind, ob es Kunst ist oder keine Kunst, ob ich was erlebe dabei oder nicht erlebe. Aber alle diese Fragen kommen ein bisschen nachher. Ja? Der erste unmittelbare, unreflektierbare, anfängliches Dasein dieser Schuhe ist das, was früher geschieht als jede Einschätzung und jede Reaktion und jede Rezeption. Und eben dieses anfängliche, primäre Geschehen ist das, was Heidegger als Inswerksetzung der Wahrheit reflektiert. Das heißt, die Wahrheit, was heißt Wahrheit? Das ist einfach dieses schlichte Dasein, diese schlichte Präsenz, schlichte Anwesenheit. Dass diese schlichte Anwesenheit sich einfach herstellt. Nun, jetzt kommt aber eine schwierige Frage. Und nämlich, warum ist das halt so? Ja, wir sprechen nur noch mal der Herkunft, die Frage nach der Herkunft, der Ursprung. Das bedeutet, dass wir durchaus die Frage stellen können, warum eigentlich? Ja, warum ist ja eigentlich? Warum sind diese Schulen da? Das ist sozusagen die nächste Frage. Weil sie könnten genauso gut nicht da sein. Das ist die grundsätzliche Frage, die dann später etwas auftaucht bei Heidegger. Er sagt, dass die grundsätzliche Frage ist überhaupt, warum gibt es überhaupt irgendwas und nicht bloß nichts? Ja, das ist sozusagen die erste Frage, die oft vergessen wird, ja, die oft übersprungen wird, aber die am meisten sozusagen problematisch ist. Das heißt, was auch immer wir reflektieren und so weiter, es ist da. Und die Frage ist, warum ist es überhaupt da? Ja, das ist die erste Frage. Und so, wenn ich über das Kunstwerk, über diese Schuhe spreche, warum sind sie da, dann ist vielleicht die Antwort naheliegend, weiß der Künstler sie gemalt haben. Ja. Es kam da jemand, hat diese Schuhe gemalt und dieses Bild aufgehängt. Und er das gemacht hat, ist das Bild da. Nun ist es eine offensichtlich falsche Antwort im Sinne von Heidegger, weil diese Art kausaler Ursprünglichkeit kommt ja später. Das weiß ja jeder, auch wenn man eine Ausstellung besucht. Man guckt sich ein Bild an und dann schaut nach dem Namen des Autors und dem Titel des Bildes. Ja? Das tut man immer in der zweiten Bewegung. Also zunächst einmal sehe ich die Schuhe von Van Gogh. Und dann schaue ich auf die Unterschrift und siehe, da ist es Van Gogh und es ist. Und das heißt so und so. Das heißt, es ist eine zweite Information, eine zweite Bewegung. Und wenn ich jetzt sage, aha, jetzt weiß ich, warum das Bild da ist. Es ist, weil Van Gogh dieses Bild gemalt hat und dann jemand hat dieses Bild gekauft und aufgehängt. Dann ist es eine falsche Antwort, warum? Weil die Tatsache, dass ich weiß, dass es Van Gogh ist, ergibt sich daraus, dass es ein Tafelchen, das neben dem Bild da ist. Und auf dem Tafelchen ist ja unverbogen sozusagen der Name Van Gogh. Ja. Im Endeffekt spielt sich alles auf der gleichen Ebene ab. Ja. Stellen wir uns vor, dass das eine falsche Information wäre, nicht wahr? Das stände nicht Van Gogh, sondern ich weiß nicht, Rembrandt. Ja? Dann hätten wir gedacht, es ist Rembrandt, ja? Das gemalt hat und aufgehängt hat, das wäre eben halt falsch. Also diese Art der Reflexion führt zu nichts Gutem. Deswegen, statt zu fragen, oder statt diese Frage, warum es da ist, oder um dann weiter kausal zu gehen zum Künstler und so weiter. Ich stelle übrigens diesen Gedankengang von Heidegger dar, nicht so wie der Heidegger selbst macht. Das muss ich noch dazu sagen. Sondern sozusagen didaktisch ziemlich aufgehört. Stellen wir uns vielmehr die Frage, warum kommen wir überhaupt auf die Idee zu fragen, warum dieses Bild da ist? Und wenn wir auf diese Idee, wenn wir uns das fragen, das heißt, wenn wir uns fragen, warum überhaupt der Verdacht entsteht, dass dieses Bild kein absolutes Bild ist, sondern eine Herkunft hat. Dann ist so im Grunde dieser Verdacht ist die Beantwortung der Frage. Das heißt, wir fragen, warum, das ist fast wie Wittgenstein auch argumentiert. Wir fragen, warum, weil wir den Verdacht haben, es könnte auch anders sein. Hätten wir diesen Verdacht nicht, hätten wir auch die Frage nicht. Das heißt, wenn wir jetzt die Frage beantworten wollen, Warum ist dieses Bild da? Müssen wir uns fragen, warum fragen wir überhaupt danach? Das heißt, was bringt uns auf den Verdacht, dass es anders sein könnte? Und haben wir diese Frage beantwortet, dann kommen wir ein Stück weiter. Oder vielmehr würde Heidegger sagen, ein Stück zurück, ja, zu einem noch anfangenden. Und die Antwort, die Heidegger gibt, ist ja die berühmte Antwort, ja, nicht wahr? Weil das Bild nicht nur zeigt, sondern verbirgt. Wenn ich zum Beispiel das Bild von Van Gogh sehe, diese zwei Schuhe, ja, nicht wahr? Dann merke ich nicht nur diese zwei Schuhe, dass diese zwei Schuhe mir gezeigt sind, ja, nicht wahr? Sondern ich merkte etwas anders, nämlich zum Beispiel, dass ein Stück Wand verdeckt wird. Das heißt, ich sehe etwas, aber gleichzeitig sehe ich etwas nicht. Und zwar dadurch, dass ich die Schuhe sehe, sehe ich die Wand nicht. Und mehr noch, ich sehe die Leinwand nicht. Und mehr noch, auf dem Bild selbst sehe ich vielleicht ein Stück Holzboden nicht, ja, weil an diesem Holzboden stehen die Schuhe und Holzboden ist nicht zu sehen. Und ich sehe diese Schuhe nur aus einer Perspektive, aus anderer Perspektive sehe ich diese Schuhe nicht. Das heißt, wenn ich etwas sehe, was da ist, sehe ich gleichzeitig viele andere Dinge, die nicht da sind, und zwar auf eine offensichtliche Weise nicht da sind, und zwar sie sind nicht da, weil dieses Ding da ist. Und dann sagt der Heidegger, dass dieses Ding, was da ist, andere Dinge, die nicht zu sehen sind, verstellt. Die Verstellung geschieht dadurch, dass das Dasein eines Dings, das Dasein anderes Dings für uns verdunkelt. Und unsere Frage, warum, ist eine Reaktion im Grunde auf diese Verdunkelung. Diese Verdunkelung führt aber uns noch weiter zu einem noch unangenehmeren Verdacht, nämlich, dass vielleicht alles, was wir sehen, irgendetwas verdeckt, was wir gar nicht sehen können insgesamt. Ja? Zum Beispiel, um zur Außerirdischen zurückzukommen, das ist immer ein gutes Beispiel, können wir uns vorstellen, dass wir alle schon längst von der Außerirdischen beherrscht sind, die zum Beispiel vom Mars gekommen sind, und sagen wir in dunklen Kammern leben oder vielleicht in Sargen leben, die aber so eingerichtet sind, dass an allen Seiten diese Särge, wo wir liegen, die Vampire zum Beispiel, in der absoluten Nacht, irgendwelche Bilder abgespielt werden, irgendwelche Filme laufen. Ja, so dass wir den Eindruck haben, dass wir leben und bewegen und alles das sehen, was wir sehen. Wir sehen aber tatsächlich nichts Wirkliches, ja, in diesem Sinne, sondern wir sehen nur diesen Film. Und dieser Film ist etwas, was von uns etwas verdeckt, und zwar auf eine grundsätzliche, fundamentale Weise verdeckt, nämlich die Existenz dieser Außerirdischen, der ganzen sozusagen Anlage, in der wir liegen. Das heißt, alles Sichtbare insgesamt, und zwar dadurch, dass das Sichtbare überhaupt sichtbar ist, kann interpretiert werden, und zwar völlig unmittelbar, als eine Schür, ja, als ein Zaun, als eine Kram, die hinter sich etwas anderes verbirgt, was wir grundsätzlich dadurch unzugänglich bleibt. Das heißt, das Sichtbare macht auf der einen Seite zugänglich, zum Beispiel diese Schuhe sind zugänglich, auf der anderen Seite etwas unzugänglich plus ein Verdacht einer absoluten Unzugänglichkeit. Und wie Heidegger sagt, jede Wahrheit gründet in der Unwahrheit. Und das bedeutet, jede Unverborgenheit gründet sich in einer Verborgenheit. Und das heißt, alles Sichtbare induziert in uns einen Verdacht dass diese sichtbare Hintersicht etwas Unsichtbares, für uns Unsichtbares und Reales verbirgt. Ja? Die Philosophie von Heidegger ist sozusagen eine erweiterte Verschwörungstheorie, ja? Eine Theorie, eine metaphysische Verschwörung. Alles, was sich uns zeigt, verbirgt eine dunkle Quelle, eine mögliche Manipulation, eine metaphysische Lage, die durch einen bloßen Verdacht ihrer möglichen Existenz in uns die Frage provoziert, was ist das eigentlich? Und die Frage ist, inwieweit wir von diesem Verdacht uns befreien können. Das heißt, inwieweit wir sagen können, das, was wir sehen, ist die Wahrheit. Ist die Wahrheit im Sinne Unverborgenheit, ja? Im Sinne, dass der Verdacht, dass diese Unverborgenheit, die Sichtbarkeit hinter sich etwas verbirgt oder verdeckt, dass dieser Verdacht auf eine radikale Weise entkräftet wird. Gibt es eine Möglichkeit für uns sozusagen an keine Verschwörungstheorie mehr zu glauben? Gibt es für uns die Möglichkeit, keine Manipulation mehr zu ahnen? Diese Möglichkeit gibt es für uns selbstverständlich nicht. Und das ist die Grundbestimmung der Wahrheit nach Heidegger. Das heißt, die Wahrheit gründet sich in der Unwahrheit. Und jede Stellung oder jede Zustellung, ja, das heißt, jede Offenbarung ist Verdeckung. Und alles Sichtbare lässt einen Verdacht entstehen. Und was zahlt sich im Kunstwerk? Dadurch, dass die Kunstwerk nicht nur die Welt zeigt, sondern auch die Erde. Sicherlich diese Erde, das ist so auch Blut und Boden, ja, ein bisschen Rhetorik aus den 30er Jahren, hat hier aber eine andere Bedeutung und Heidegger sagt explizit auf einer Stelle, er meint das Mediale des Bildes. Ja, da stellt sich sozusagen die Frage nach dem Medialen. Die Erde ist nichts anderes als eine absolute Materialität des Bildes. Das heißt, die Tatsache, dass das Bild zwar etwas zeigt, auf der anderen Seite aber durch und durch ein Ding ist. Ein Ding wie jedes andere. Das heißt, das Kunstwerk ist gemacht. Und wenn Heidegger jetzt über die Erde spricht, er spricht über die Gemachtheit des Bildes. Und diese Gemachtheit des Bildes ist eben das Materielle, das Mediale, ist etwas, was ein Bild auf eine fatale Weise undurchsichtig macht, nicht transparent. Ja, das Bild wäre perfekt und viele haben versucht, solche perfekten Bilder herzustellen. Die kann man jetzt sehen in der Polka-Ausstellung in Bonn oder bei einigen Arbeiten von Jeff Wall ist das genau so. Das heißt, die Künstler haben versucht, statt Leinwand ein Material zu benutzen, das uns die Möglichkeit gibt, nicht nur das zu sehen, was auf dem Bilde dargestellt wird, sondern auch die Wand, ja, und die ganze Infrastruktur. Ja. Also viele Polkebilder sind so gemacht, dass man das Bild sieht, aber gleichzeitig auch, wie das Bild gemacht wird und die Wand. Das heißt, das Bild sozusagen versucht, absolut transparent zu sein. Nun ist es nicht so, zum Beispiel diese Holzarmatur, die das Bild trägt, verdeckt doch einen Teil des Wandes, auch bei Polke. Und die Dämonen, Außerirdische und wer auch immer, können da genug Platz finden, eben in dieser kleinen Kluft, die haben zwar zwischen dieser Armatur und der Wand. Ja, es gibt sozusagen bei jedem Bild, weil jedes Bild materiell ist und ideal ist, genug Dunkelheit, ja, genug dunkle Plätze, wo das andere sozusagen sich einnisten kann und von der Außen betrauen kann und vernichten kann. Vielleicht. Das heißt, eine absolute Transparenz und eine absolute Herrschaft und Evidenz sind nicht möglich, sondern das Kunstwerk bewegt sich, und was heißt bewegt sich? Das heißt, lebt, existiert eine Spannung zwischen zwei Möglichkeiten, die gleichzeitig realisiert werden. Eine Möglichkeit ist, die Welt zu zeigen. Ja, die Welt im Sinne, was da alles gibt, ja, zum Beispiel Schuhe, und ich weiß nicht, Bäume, Leute. Auf der anderen Seite, das Kunstwerk ist ein Teil der Erde, das heißt, es ist durch und durch materiell und medial. Und in diesem Sinne durch und durch dunkel. Und Heidegger sagt, dass wir hier sozusagen einen Kampf haben. Sozusagen jedes Kunstwerk ist ein Kampfplatz. Ein Platz für Widerstreit zwischen Lichtung, ja, Lichtung im Sinne, Lichtung im Walde, ja, Lichtung als Platz, wo man sehen kann. Ja. Lichtung in dem Sinne, dass wenn ich zum Beispiel durch die Ausstellung gehe, ich kann das so vorstellen, als ich durch den Wald gehe. Und also es gibt viele, viele Gegenden, wo es nicht zu sehen ist. Zum Beispiel, ich gehe an der Wand vorbei. Ja, und auf dieser Wand ist nicht zu sehen. Ja, und dann gibt es so ein Stück der Oberfläche und auf der Oberfläche tauchen plötzlich in den Schuhe auf oder was auch immer. Und es ist etwas zu sehen, ja? Es ist eine Lichtung. Es ist eine Lichtung in dem Sinne, dass da im Unterschied zu anderen etwas zu sehen ist. Das heißt, die Kunst ist zunächst einmal diese Lichtung, das heißt eine Möglichkeit, etwas zu sehen, ein Ort, wo etwas da ist. Auf der anderen Seite, die Kunst ist auch Verdunklung und Verstellung, eben dieser Erde. Wir haben also diese Figur des Kampfes und wenn die kämpfen, dann kämpfen die einfach. Da gibt es sozusagen eine Frontlinie, ja, eine Frontlinie, die sich ständig ändert, ja, sicherlich, aber es gibt sie. Und das ist dieser berühmte Riss. Ja, das heißt, dieser Kampf zerreißt die Homogenität der Welt. Dieser Riss macht das Dasein problematisch. Und eben dieses Problematische, dieses, das Zerrissene, das ist das Kunstwerk, das Zerrissene oder Riss, bedeutet sozusagen der Ausdruck dieses Streites. Dass wenn wir ein Kunstwerk sehen, wir wissen nicht genau, ist das eine Verstellung oder ist es eine Zeit? Oder ist es sozusagen eine zum Dasein bringen? Und dieser Riss ist sozusagen eine innere Form des Kunstwerks. Ja, das heißt, für Heidegger gründet sich das Kunstwerk in seiner inneren Form, in diesem Riss. Das Kunstwerk formiert sich entsprechend diesem Kampf. Und entsprechend diesem Kampf zeigt sich das Sein. Ja? Jetzt kommt es, dieses berühmte Sein. Das Sein zeigt sich, oder die Wahrheit zeigt sich in der, so wie diese Wahrheit ist und das Sein ist. Weil das Sein selbst nicht anders ist als dieser Kampf, dieser Widerstand. Und so wie dieser Widerstand zu jedem bestimmten Zeit stattfindet, so wird das Werk. Nun kommt es aber einer Frage, die immer eine schwierige ist. Und leider muss ich sagen, dass Heidegger mit dieser Frage nicht anders, besser oder schlechter umgegangen ist, als alle anderen auch, ja, in diesem Jahrhundert. Nämlich, wenn ich von einem Kunstwerk spreche, dann gibt es viele. Und es gibt auch schlechte Kunstwerke. Es gibt schlechte Kunstwerke. Nun können wir aber nicht sagen, dass sie schlecht sind. Nicht in diesem anfänglichen Stadium, das können wir nicht. Allerdings müssen wir, oder meint Heidegger, sagen wir so, immer noch haben zu müssen, so etwas wie ein Kriterium, so etwas wie eine Unterscheidung. Weil er sagt ja immer, der wesentliche Künstler tut das und jenes. Das wesentliche Kunstwerk zeigt, dass er, das wesentliche Kunstwerk ist das, was er zu machen. Gut, wesentlich. Aber wie unterscheiden wir wesentlich von unwesentlich? Und um zu unterscheiden wesentlich von unwesentlich, nichts anderes als sagen wir zu unterscheiden zwischen gut und nicht so gut. Ja, alles da. Das, zum Kriterium wird das Neue, wie immer im 20. Jahrhundert. Das heißt, Heidegger sagt, das wesentliche Werk ist dasjenige, das das Geheure umstößt und das Ungeheure anstößt. Das heißt, das Kunstwerk ist dasjenige, das alles, was, alles Gewohnte, alles Vertraute, alles sozusagen normal Laufende, alltägliche, wie es ist, durchbricht und etwas einbringt in, dieser, in diesen Lauf des Bedingungen, etwas einbringt, was ungeheuer ist, was anders ist, was neu ist, was zukünftig ist. Das heißt, der Künstler ist derjenige, der sozusagen das Geschehen des Seins beobachtet. Er ist fähig, nicht nur das gewordene Sein, das Seine zu zeigen, sondern er ist fähig zu ahnen, zu erahnen, die Geschichtlichkeit des Seins und was die Zukunft bringt. Wir haben hier sozusagen diese längst vertraute Metapher von einem Künstler als Seher, als Prophet, als derjenige, der imstande ist, sozusagen weiterzudenken, sich weiter zu entwerfen. Und so meint Heidegger im Endeffekt, dass dieser Ursprung ist der Sprung. Das heißt sozusagen, der Künstler springt über seine Zeit in seinem Entwurf. Er entwirft etwas, was ihn weiterbringt in das Ereignis des Seins. Und dieser Sprung ist der Ursprung. Und sozusagen die Kunst im Endeffekt ist die wesentliche, die das Neue, das Ungewohnte, das Fremde, das Ungeheure zu uns bringt, aus diesem Sprung heraus. Eine sehr interessante Auffassung. Eine, doch letztendlich muss man zugestehen, eine gemäßigte Moderne im Sinne, dass die Erahnung des Zukünftigen durch eine Erwartung voraussetzt, dass diese Zukünftige, dass das Zukünftige irgendwie eintritt. Ja, das heißt, der Künstler als Prophet und Seher ist doch nicht radikal genug. Ja, wir sind konfrontiert und wurden konfrontiert auch im 20. Jahrhundert mit den Künstlern wie Malevich oder Mondrian, die davon ausgegangen sind, dass das, was sie gemacht haben, nie eintritt. Ja, das heißt, sie haben nichts zu potenziell Zukünftiges gemacht. Die suprematistische Welt ist die Welt, die nie eintreten kann. Ja. Und Malevich unterstreicht das in vielen seinen Polemiken, zum Beispiel gegen den Konstruktivismus und gegen das Bauhaus, die immer noch geglaubt haben, dass das, was sie tun, einmal eintritt, ist eine Realität. Und er sagt, dass das, was ich tue, tritt nie ein. Ja. Das ist sozusagen ein Gegenteil zu allem, was eintreten kann. Und diese Art der Radikalität übersteigt sicherlich die Möglichkeiten der deutschen Moderne in den 20er Jahren, die relativ gemäßigt war im Großen und Ganzen. Und vor allem sicherlich des Expressionismus. Relevant.
Ja, es ist eigentlich völlig unnötig, an der Stelle diesen Künstler wieder zu rehabilitieren, den er vorher aufgegeben hat, und zu sagen, ich muss diese Unterscheidung treffen zwischen Wesentlich und Unwesentlich. Also der Umgang, der bisher entwickelt wurde, funktioniert ohne diese Unterscheidung.
Interessanterweise nicht. Interessanterweise nicht. Weil wir doch letztendlich zurückkommen zu der Problematik der Rezeption, ist aber auf einer anderen Ebene. Das heißt, das, was das Sein uns zeigt, muss auch von uns rezipiert werden. Ja, sozusagen der Künstler ist der beste Rezipient und vielleicht der einzige Rezipient, der imstande ist, das, was das Sein uns zeigt, zu rezipieren und zu wiederholen. Und das bedeutet, dass derjenige Künstler eigentlich schlecht ist und in diesem Sinne nicht wesentlich, der ein Genie sein will, gesagt haben wir, ja, der ein guter Künstler sein will, in dem Sinne, dass er sozusagen seine Kunst demonstriert. Er demonstriert seine eigene Möglichkeit, er demonstriert seine eigene Haltung, er demonstriert seine eigene Meisterschaft, mit dem Künstler umzugehen, statt sich sozusagen zurückzunehmen, sich asketisch zu verhalten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und zu vernehmen und darauf zu reagieren, was sich zeigt. Ja, das heißt, es ist für den Vorgang Kunst und den Vorgang der Kunst entscheidend, dass der Künstler ein guter Künstler wird. Aber ein guter Künstler ist derjenige, der ein wesentlicher Künstler ist derjenige, der sich so weit wie nur möglich zurücknimmt. Ja, das sozusagen, dass so weit wie nur möglich seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zurückstellt, um bloß zu schauen, ja, um bloß zu wahrzunehmen, um bloß zu reagieren auf das, was kommt, auf das Ankommen. Das heißt, nicht sich selbst zu demonstrieren, wie man ist, ja, als nicht die Herrschaft zum Beispiel. Das ist ja das ist ein altes Thema von Heidegger, was wir früher besprochen haben, was er auch Nietzsche vorwirft, nämlich dass für ihn sozusagen das Streben nach der Herrschaft, nach der Meisterschaft, nach der Kontrolle negativ besetzt sind. Der Künstler muss diese Kontrolle, diesen Willen zur Herrschaft aufgeben, um sozusagen bereit zu sein zur Ankunft der Zukünftigen. Ja. Allerdings ist diese Zurücknahme, ist diese Askese wiederum ein durchaus bewusster Akt und kann irgendwie, wenn auch nicht genau in welchem Sinne auch immer, gemessen werden. Das heißt, wir können sagen, dieser Künstler ist wesentlich, weil er sich zurückgenommen hat. Und er hat sich zurückgenommen dort, können wir sagen, wo das Ungeheure oder das Unvorhersehbare in seinem Bild eintritt. Wenn in seinem Bild etwas eintritt wovon wir nicht sagen können, es ist ein Produkt einer Meisterschaft, die wir gut nachvollziehen können. Ja. Zum Beispiel, wenn ich nicht sagen kann, Adam meint dieser Fuß oder diese Hand besonders gut. Ja. Es könnte sicherlich besser sein, ja. Aber vielleicht trainiert er sich dann etwas besser. Also das meint Fallon, ja, dass die Meisterschaft, dass die Fähigkeit zur Ausführung zurückgenommen wird. Und wird sie zurückgenommen, wird die Chance gegeben, dem Sein der Wahrheit, dem Leben, im weitesten Sinn des Wortes, sich selbst zu zeigen. Ja, nicht beherrscht, nicht kontrolliert zu werden. In diesem Sinne kann man durchaus das Wesentliche vom Unwesentlichen im heideggerischen Sinn unterscheiden in der Kunst. Und Heidegger schließt mit einem Nachwort, nämlich mit einem Nachwort, in dem er das Diktum Hegels noch einmal anspricht, dass die Kunst der Vergangenheit angehört. Das heißt, die Kunst kann uns keine Wahrheit mehr bringen, weil wir die Wirklichkeit, die Wahrheit, dieses Denken nicht wahrnehmen. Und sicherlich Heidegger geht davon aus, dass das ein falsches Diktum ist. Falsch in dem Sinne, dass die hegelische Philosophie, der Idealismus, der deutsche Idealismus, von einer gewissen Herrschaft des Gedankens über die Welt, von einer solchen ausgeht und das sozusagen von einer absoluten Kontrolle über das Sichtbare